Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wenn Sie suchen würden nach einem Stoff für einen packenden Umweltroman, welche Tiere oder auch Pflanzen fänden Sie denn interessant dafür? Vielleicht Korallen oder Wale oder Mammutbäume oder Wölfe? Aber würden Sie sich für Gras entscheiden? Ich sicher nicht, aber der Schriftsteller und Biologe Bernhard Kegel hat sich bei seinem neuen Roman für Gras entschieden. Nicht für das Zeug zum Rauchen, sondern für die kleinen grünen Pflanzen, die schön gemäht im Vorgarten wachsen oder auf Fußballplätzen, Golfplätzen und so weiter. Guten Tag, seien Sie willkommen, Herr Kegel.
Guten Tag.
Sie haben schon eine Menge erfolgreiche Wissenschaftsromane geschrieben, neben Ihren Sachbüchern zu biologischen Themen. Warum denn jetzt ein Buch, in dem es um Gras geht?
Na, Gras habe ich gewählt, weil ich tatsächlich so eine Art von, ich weiß nicht, ob ich es Vision bezeichnen will. Ich ging einfach abends zum Kiosk, um noch was zu besorgen und hatte plötzlich diese Vorstellung, dass aus den Pflasterfugen ein Gras hervorquillt sozusagen. Mhm. Und dieses Bild hat mich nicht mehr losgelassen. Das ist jetzt für jemand, für mich vielleicht nicht so ungewöhnlich wie für andere Menschen, wenn man wie ich in einer ummauerten Stadt Biologie studiert und dann auch im Freiland arbeiten will, dann ist man automatisch sowas wie ein Stadtbiologe oder ein Stadtökologe.
Damit beziehen Sie sich auf Ihre Westberliner Vergangenheit?
Genau.
Ummauerte Stadt, ja.
Ja, und das heißt, wir haben damals Lebensräume untersucht, die für normale Menschen, über die normale Menschen hinwegsehen. Eben auch Pflasterfugen, Straßengrünstreifen, Hinterhöfe. Und die Stadtökologie ist ja praktisch in Berlin erfunden worden. Und das waren sehr überraschend artenreiche Lebensräume. Also insofern schaue ich genauer hin als wahrscheinlich die meisten Menschen. Und insofern war diese Vorstellung für mich zwar überraschend, aber nicht so ungewöhnlich.
Und das ist ja auch der Anfang Ihres Romans, ja, in verwandelter Form. Nicht Sie, sondern eine junge Biologin tritt aus ihrem Berliner Mietshaus und bemerkt auf einmal, dass da ein ungewöhnliches Gras zwischen den Pflastersteinen hervordrängt. Man erfährt auch nebenbei in einem ganz kurzen Absatz in Ihrem Roman, was für eine fundamentale Bedeutung Gras eigentlich für die Erde hat und auch für uns Menschen, für unsere Ernährung. Wir würden ohne Gras verdammt alt aussehen, nicht wahr?
Das stimmt, ja. Also alle Getreidearten sind ja botanisch gesehen Gräser. Unser Nutzvieh lebt von Gräsern und Gräser haben eben die bemerkenswerte Eigenschaft, dass ihr Wachstum, ihr Wachstumszentrum sozusagen ganz unten in Bodennähe liegt. Das heißt, wenn man das oben abmäht oder abfrisst, wächst es immer wieder nach. Und das ist sozusagen eine unerschöpfliche Ressource, die für, ja, also man könnte fast sagen, für unsere Menschwerdung ganz nachhaltig beigetragen hat. Ich weiß nicht, auf welche Lebensmittel wir uns sonst hätten stürzen sollen.
Hätten wir frühzeitig auf Alge umsatteln müssen wahrscheinlich, wenn das nicht auch noch ein Gras ist, ich weiß es nicht.
Nee, aber an Küsten war das ja wahrscheinlich durchaus der Fall.
Das ist ein ganz kurzer Exkurs zu dieser Bedeutung des Grases, auch für uns Menschen. Überhaupt haben Sie Exkurse zu wissenschaftlichen Themen, die sich an vielen Stellen anbieten würden in Ihrem Roman. Und Ihre Hauptfigur ist eben auch Biologin, hat mit einer Biologieprofessorin zu tun. Sie halten das immer ganz, ganz kurz, obwohl Sie wahrscheinlich viel, viel mehr wüssten, als Sie da preisgeben. Haben Sie sich da bewusst zurückgehalten für den Roman?
Ja, so ein Roman ist ja immer eine Gratwanderung. Natürlich, bei mir dreht es sich immer um biologische Sachverhalte, mehr oder weniger. Aber es ist ja in erster Linie ein Roman und kein Sachbuch. Und ich will das natürlich jetzt auch nicht mit Fakten überfrachten. Außerdem bei dieser Geschichte, die ja nun fantastische Aspekte hat oder wie immer man das verzeichnen will, erschien mir das auch wirklich nicht in dem Ausmaß wichtig, das nun mit Fakten zu überlasten.
Sie setzen ganz auf die Geschichte und eben auf Ihr sehr spezielles Gras, das Sie da auf Berlin loslassen. Können Sie uns das mal vorstellen, dieses Gras? Von Ihrer Hauptfigur wird das Invicta genannt, also das Unbesiegbare. Was ist das für eine Pflanze?
Ja, das wissen ja die Protagonisten in meiner Geschichte auch ganz lange nicht. Es ist jedenfalls keine bekannte Pflanze. Sie wird dann im Laufe der Geschichte auch genetisch analysiert, aber das macht dieses Problem eigentlich nur noch verwirrender. Bei Gräsern ist es sehr häufig dass mehrere Arten verschmelzen zu einer Art, das nennt man dann Hybride. Und das scheint hier in diesem Fall auch geschehen zu sein. Es gibt möglicherweise aber auch noch Manipulationen durch Menschen. Das wird zumindest angedeutet, ohne es wirklich dann zu klären.
So Biohacker, die vielleicht an den Grasgenen rumgebastelt haben. Ja.
Genau. Und nun ist natürlich auch die Fähigkeit nicht nur der Gräser, aber auch der Gräser zur Photosynthese etwas, was in heutiger Zeit sehr spannend ist. Das heißt, die Versuchung, an den Genen von Pflanzen oder in diesem Fall von Gräsern herumzuspielen, um sie möglicherweise zu leistungsfähiger Photosynthese zu ermächtigen, das ist heute ja, wird viel praktiziert und ist eine Idee, die auch mit im Buch steckt.
Und dieses Gras, das sorgt nun dafür, also dieses unbesiegbare Gras, dass ein so großer Organismus wie die Stadt Berlin am Ende zusammenbricht, ja, weil dieses Gras die Straßen zuwuchert und zerstört. Es wird natürlich versucht, das zu bekämpfen, wird abgeschnitten, verbrannt, mit Unkraut, Vernichtungsmitteln vollgekippt, hilft alles nichts. Invicta kommt immer zurück, wird immer größer. Dann können keine Lebensmittel mehr geliefert werden, dann kann der Müll nicht mehr abtransportiert werden, die ganze gesellschaftliche Ordnung kommt ins Kippen, Anarchie, Gewalt breiten sich aus und am Ende werden die Berlinerinnen und Berliner in andere Städte evakuiert. Und das ist jetzt sozusagen die Pointe, dass das Gras, was die Lebensgrundlage für uns Menschen ist, haben wir drüber gesprochen, jetzt aber die Lebensgrundlage der Menschen wieder zerstört, ja.
Das ist mir tatsächlich, als ich die Geschichte angefangen habe, gar nicht so klar gewesen, was das für eine, wenn man das als Attacke bezeichnet, was, also wie empfindlich wir darauf reagieren würden, gerade in einer Stadt. Das wäre vermutlich für uns wirklich, das würde uns in unserer Lebensader treffen. Das habe ich mir, wie gesagt, war jetzt gar nicht meine Absicht im Grunde, aber als ich dann immer weitergeschrieben habe, habe ich gemerkt, oh, das führt doch zu keinem guten Ende und habe mich diesem Strom dann auch überlassen.
Ich habe mich dann auch gefragt, für Sie als Biologen, und Sie schreiben so viel über die fatalen Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur, als Sie sich jetzt in diese Vorstellung vertieft haben und dieses Bild beschrieben haben, Berlin, die Stadt ist menschenleer, fast menschenleer, ist wie eine riesige Savannenlandschaft, dieses Gras steht da mannshoch überall in den Straßen, auf allen Freiflächen der Stadt. Ist das für Sie eine eher deprimierende oder auch schöne Vorstellung?
Es ist tatsächlich eine Mischung von beidem. Das Ganze ist ja ein bisschen eine Rachegeschichte, ne? Die Rache der Natur, die halt nur in Gestalt dieses Grases, einer vermeintlich harmlosen Kreatur, über uns kommt. Und wenn man mal aus Sicht der Hauptperson, der Hauptfigur darauf schaut, und das habe ich natürlich beim Schreiben meistens getan, für sie ist es tatsächlich keine Katastrophe. Natürlich trauert sie dem alten Berlin nach und sie hat große Krisen, aber im Grunde begreift sie das als so eine Art verdiente Strafe für unser Verhalten. Und empfindet das als Herausforderung, als spannendes Ereignis, das sie halt so lange wie möglich weiter verfolgen möchte. Also insofern steckt beides drin.
Sie erzählen das Buch auf zwei Ebenen. Das eine ist diese Ebene, das habe ich eben ganz kurz umrissen, was passiert, als dieses Gras in die Stadt kommt und wie die Stadt sich verändert, eben bis dahin, dass sie aufgegeben werden muss. Das ist sozusagen der Blick zurück in die Vergangenheit. Und dann gibt es so eine Art Gegenwartsebene, da sehen wir ihre Hauptfigur, die Biologin Nathalie, die ist in der Stadt zurückgeblieben. Es ist jetzt 4 Jahre nach der Evakuierung. Ihr ist ein kleines Mädchen zugelaufen, Marie, die hat offenbar ihre Familie verloren in diesem verlassenen Berlin. Und jetzt ist die Frage, wie und ob können diese beiden überleben in dieser Stadt, wo es Gefahren gibt? Tiere breiten sich da aus, Hundemeuten sind unterwegs, auch Männergruppen sind da unterwegs, so solche Prepper, die sich auch aufs Überleben vorbereitet haben. Das ist dann eine Art Spannungsroman in Ihrem Roman, oder, diese Ebene?
Genau. Also ich dachte mir immer, wenn ich ein solches Szenario entwerfe, dann muss ich natürlich beschreiben, möglichst glaubwürdig, wie es sozusagen zu dieser Situation kommen konnte. Aber die Gegenwart, in der Nathalie sich jetzt bewegt, Das ist eben dieses zerstörte, zur urbanen Savanne mutierte Berlin, in dem sich so Survival-Probleme stellen. Mhm. Und ich habe mich da noch zurückgehalten. Also man könnte sich ja noch viel spektakulärere Herausforderungen vorstellen, wildere Tiere, Raubtiere und so weiter. Da habe ich mich gebremst, weil ich ja auch deutlich machen wollte, dass für Natalie das ein sehr ambivalentes Verhältnis hat. Sie genießt das ja durchaus, in dieser Umwelt zu leben und hat aber natürlich immer wieder die Zweifel und die Rückschläge und die Trauer über das, was sie verloren hat.
Sie haben, ich habe mal nachgeguckt, vor gut 30 Jahren schon Ihren ersten in dieser Art ähnlich wissenschaftlich grundierten Umweltroman geschrieben, 1993 veröffentlicht, Wenzels Pilz hieß dieser erste Roman. Seitdem hat sich ja die Wahrnehmung der Klimakrise einerseits, unserer ganzen Umweltzerstörung, Artensterben, das hat sich ja alles sehr verändert, unsere Wahrnehmung davon. Auch die Literatur dazu hat sich ausgebreitet, also bekanntestes Buch bei uns ist sicher Der Schwarm von Frank Schätzing, auch ein vergleichbares Buch. All diese Veränderungen, wie wirken die sich eigentlich aus jetzt auf Ihr Schreiben?
Die Verzweiflung wächst, würde ich sagen, also ganz zugespitzt. Ja, die Entwicklung geht leider genau in die Richtung, die schon vor Jahrzehnten eigentlich befürchtet wurde. Nehmen wir den Klimawandel, der ist schon vor 40 Jahren bei der ersten weltweiten Klimaversammlung behandelt worden. Und da stehen Worte in der Abschlusserklärung, die könnten genauso gut in einer heutigen Abschlusserklärung stehen. Und man fragt sich natürlich, was ist eigentlich in diesen 40 Jahren passiert? Und das Gleiche gilt für die zweite große Krise, die ich für mich als Biologe erstmal fast noch schlimmer ist, nämlich das Artensterben oder die Defaunation, wie es ja heute in Fachkreisen heißt, also das Sterben der Tierwelt in ganzer Breite. Und das hat sich massiv beschleunigt. Es gibt Hoffnungsschimmer immer wieder. Also zum Beispiel hat die EU ja gerade das Renaturierungsgesetz verabschiedet gegen den Widerstand konservativer Parteien. Das sind die Maßnahmen, die schon sehr, sehr lange in Fachkreisen gefordert werden, die man tun muss, die gegen die aber natürlich sich auch heftiger Widerstand regt. Aber alles in allem muss man sagen, stimmt mich die Entwicklung nicht allzu optimistisch.
Und was Sie gerade angesprochen haben, vor allem dieses Problem des Artensterbens, der Defaunation, ist auch ein Hintergrund für den neuen Roman Gras von Bernhard Kegel. Der ist jetzt im Dörlemann Verlag erschienen. Haben Sie vielen Dank für den Besuch.
Sehr gerne.